This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Es ist Dienstag, der 18. Mai, um genau 20 Uhr und 4 Minuten. Ihr seid wieder bei der Sendung, der dem SV Waldhof auch in der neuen Saison treu bleibt, Doppelpass und R hier beim Bermuda-Funk. Und ich freue mich ganz besonders, unseren Gast heute vorstellen zu dürfen. Es ist unser Co-Trainer Max Mehring.
Hallo Max.
Hallo, hört ihr mich?
Ja, so, jetzt hören wir dich. Wunderbar. Okay. Ja, hallo Max, hier ist der Carlo von Doppelpass.
Hi Carlo.
Schön, dich kennenzulernen. Leider nicht live im Studio, sondern am Telefon, wie die letzten Monate auch immer. Erstmal Max oder Maximilian?
Max ist mir lieber.
Max ist dir lieber, okay, dann hallo Max.
Hi.
Genau, zum Beginn vielleicht, du bist jetzt erst ein Jahr beim SV Waldhof. Der ein oder andere kennt dich vielleicht noch als Spieler früher von gegnerischen Mannschaften, habe ich heute zumindest mal im Waldhof-Forum gelesen. Stell dich vielleicht mal kurz vor, wo du denn so überall Station gemacht hattest.
Oh, Ja, also als Spieler war ich lange Zeit in Freiburg, also von der B-Jugend an bis hoch zu den Profis, das waren 7 Jahre. Davor in den Jugendmannschaften habe ich in Worms gespielt, in der Umgebung. Und genau, und dann nach Freiburg war ich dann für eine kurze Zeit bei Darmstadt 98. Waren, glaube ich, 8 oder 9 Monate.
Okay.
Und habe dann die Möglichkeit bekommen, zu Eintracht Frankfurt zu wechseln, in die zweite Mannschaft und konnte da parallel eine Ausbildung machen.
Als was?
Habe ich mich dann als Sport- und Fitnesskaufmann auf der Geschäftsstelle, damals beim e.V. Und habe mich dann, da war ich 24, und ja, habe mich dann so ein bisschen dafür entschieden, so ein bisschen mehr Sicherheit zu bekommen dann auch. Und hatte dann da auch schon mit 26 schon relativ viel mit Verletzungen zu tun. Und ja, und dann, als dann mein Vertrag dort ausgelaufen ist, bin ich dann zu Borussia Worms, also quasi in die Heimat.
Okay.
Und habe dann da nochmal eine Zeit lang gespielt und hab's, naja, ausklingen lassen. Hört sich jetzt romantischer an, als es tatsächlich war, weil ich hab's dann eigentlich verletzungsbedingt beendet.
War das dieser Bänderriss im Knie?
Ja, genau, das war ein Kreuzbandriss mit Meniskusschaden, also so der Klassiker.
Ja.
Das war dann aber nicht der ausschlaggebende Grund für das Aufhören, sondern bei mir war das eigentlich immer der Rücken. Und die Kombination dann aus kaputten Knie und Rücken, die war dann nicht mehr aufzufangen.
Okay. So. Aber die Ausbildung hast du fertig gemacht als Sport- und Fitnesskaufmann?
Ja, genau, die habe ich fertig gemacht.
Okay.
Genau, und ja, und dann Fußball gespielt, und dann war eigentlich so der Plan, entweder dann auch in dem Bereich zu arbeiten oder vielleicht dann noch ein Studium draufzusetzen und parallel dann so ein bisschen als Trainer anzufangen.
Okay.
Und dann ging das aber relativ schnell, dass wir dann in Worms, ich habe zum damaligen Zeitpunkt die zweite Mannschaft betreut, und dann ist oben der Cheftrainer entlassen worden und ich bin dann hochgerutscht, und dann war dann Co-Trainer oben. Und das, dann wurde dann halt relativ schnell da so eine Vollzeitgeschichte draus, und dann war da nicht mehr viel Zeit für andere Sachen.
Okay, das war die ganze Zeit der Steven Jones dann, der Vollzeittrainer?
Genau.
Oder der hauptamtliche Trainer, genau. Genau, vielleicht bevor wir zum Waldhof kommen, nochmal ein bisschen zu deiner Geschichte. Wenn du sagst, du warst 7 Jahre bei Freiburg, da habe ich gelesen, du hast lange oder in den U-Mannschaften bei Christian Streich trainiert und später dann in der zweiten Liga bei Robin Dutt. Was kannst du denn von den beiden erzählen? Also du hast viel, ich will ganz kurz noch sagen, du hast extrem viel wohl mitgenommen davon, habe ich gelesen, von Christian Streich.
Christian Streich, also ganz klar ist Christian Streich natürlich der prägende Faktor dann für mich gewesen, das muss man einfach sagen. Also ich würde fast sagen, alles, was ich über Fußball weiß und gelernt habe, ist alles von ihm, also der Großteil. Ja, weil also die Art und Weise, wie man mit dem Spiel umgeht, dass man demütig sein soll und dass harte Arbeit belohnt wird. Und ja, also es gibt so viele Dinge, die ich da jetzt erzählen könnte. Er hat mich dann mittags um 3 aus dem Zimmer rausgeholt und ist mir auf den Platz gegangen und hat mich Flugbälle spielen lassen, mit links und mit rechts, und hat mir daran gearbeitet, und also das Herzblut, was er da reingesteckt hat, das war schon Wahnsinn. Also das ist ein Vorbild in jeglicher Hinsicht gewesen. Auch nicht immer einfach, weil er auch hoch emotional ist.
Ja.
Das war gut, weil dann war irgendwie immer Reibung da, und wenn du Reibung hast, dann kommst du auch vorwärts. Ne? Und ich hatte ihn dann auch bei den Profis auch, er war ja der Co-Trainer vom Robin Dutt damals. Und der Robin Dutt war dann eher so der analytische Trainer. Also der Streich ist mehr so dieser herzliche, emotionale, mit dem du über alles reden kannst, der dich auch immer fragt, wie geht's deiner Familie, was ist drumherum so los, und also hat extrem Interesse am Mensch. Und der Robin Dutt war auch ein sehr, sehr guter Trainer, muss ich sagen, aber der hat es halt mehr so über diese analytische Schiene gemacht. Ne? Also der war mehr Theoretiker als Christian Streich.
Und was bist du für ein Typ? Eher der Dutt oder eher der Streich?
Nee, ich bin eher der Streich.
Du bist eher der Streich?
Also ich bin wirklich eher als emotional bezeichnet.
Okay.
Wobei ich gemerkt habe bei mir selber, dass ich jetzt auch ein Stück weit ruhiger geworden bin. Und als Co-Trainer versucht man ja immer so auch den Überblick zu behalten über alles so ein bisschen, dass man dann vielleicht im richtigen Moment die entscheidenden Impulse mitsetzen kann, ne? Und dem Trainer vielleicht nochmal einen Hinweis geben kann, pass mal auf, das ist mir aufgefallen. Und wenn du dann zu emotional bist, dann verlierst du dich vielleicht. Die Gefahr ist manchmal da. Deswegen glaube ich, bin ich in den letzten zwei Jahren vielleicht auch ein Stück weit ruhiger geworden, als ich früher war.
Wenn du sagst, du kannst dem Trainer vielleicht mal was Entscheidendes geben. Du bist ja auch so, das war der Benny Sachs hat uns so erzählt, auch ein bisschen näher an der Mannschaft ran. Du bist ja da nicht so der Head Coach, der Cheftrainer. Du kannst da ein bisschen ja mehr Kumpel sein vielleicht von den Spielern. Gibt es auch Sachen, wo du dem Trainer vielleicht mal sagen kannst, Mensch, den musst du vielleicht mal ein bisschen anders anpacken. Der wirkt mir so, als bräuchte der mal eine andere Ansage als üblich.
Klar. Ich glaube, dafür ist man als Co-Trainer auch da, dass man hier und da mal hinguckt und hinhört und vielleicht auch mal aufmerksam macht drauf, wenn es dem Jungen jetzt vielleicht gerade nicht so gut geht. Oder wenn er gefrustet ist und der Trainer hat vielleicht gerade den Kopf mit anderen Sachen zugeballert, dass man dann halt den entscheidenden Hinweis gibt, pass mal auf, mit dem Jungen vielleicht mal reden oder lass uns den mal ins Büro holen oder wie können wir dem was Gutes tun, dass er wieder frei aufspielen kann. Klar, dafür ist man als Co-Trainer auch da.
Und wer ist eigentlich auf dich aufmerksam geworden und hat dich zum SV Waldhof geholt?
Ja, ich kannte den Patrick ja schon von früher, weil er mein Co-Trainer war in Frankfurt, zur Frankfurter Zeitung. Und ich war auch mit Jochen Kienz schon davor die Wochen immer mal wieder in Kontakt. Und als dann der Patrick dann Cheftrainer geworden ist, kam dann irgendwann mal der Anruf vom Paddy und sagt, Max, kannst du dir das vorstellen?
Okay.
Und so, und da habe ich natürlich sofort ja gesagt und dann haben wir uns ausgetauscht und dann war relativ schnell klar, dass ich das machen will.
Okay. Das ist, ja, genau. Und also du hast gesagt, du hast so ein bisschen einen anderen Blick auf die Mannschaft. Wir haben hier zwei Fragen, einmal von Colina und einmal von Schosch07, die so ein bisschen über deinen Wochenablauf Bescheid wissen wollen. Also wie sieht denn eigentlich so dein Alltag am Alzenweg aus? Ne? Also zum Beispiel sind da viel Videoanalysen dabei, Trainingsgestaltung, so. Was kannst du da über deinen Alltag berichten?
Ja, also ist genau so. Ne? Also wir haben ja in der Regel, wenn wir über eine Regelwoche sprechen, ist Montag der freie Tag. Trainieren dann dienstags, haben dann dienstags zwei Einheiten. Da ist dann das Hauptaugenmerk halt auf der Trainingsplanung, Durchführung und Nachbesprechung. Und was dann noch in meinen Bereich mit reinfällt, ist halt auch die einzelnen Spieler vom kommenden Gegner. Dass man sich da ein Bild macht, mit den Jungs dann immer wieder Infos mitgeben kann, was kommen da für Spieler, Gegenspieler auf sie zu. Das fällt noch in meinen Bereich mit rein und dann haben wir mittwochs eine Einheit, da geht es dann auch schon eher so in Richtung taktische Sachen, wo wir dann schon ausprobieren wollen, was machen wir am Wochenende oder wo soll es hingehen. Dann ab Donnerstag ist dann halt auch viel Videothema vom nächsten Gegner.
Und das machst du? Das macht nicht der Patrick?
Ja, das machen wir beide. Das machen wir beide. Das ist immer ein Gemeinschaftsprojekt. Wir teilen uns das immer vorher auf. Oder Paddy sagt ja manchmal, ich habe da was gesehen, schneide das mal raus. Das machen wir eigentlich immer gemeinschaftlich und bauen dann den Matchplan zusammen auf, den wir dann der Mannschaft präsentieren oder den der Patrick dann der Mannschaft präsentiert. Freitag ist ja dann Abschlusstraining, da geht es dann auch nochmal um Standardsituationen. Aber da passiert dann in der Regel nicht mehr so viel dann Freitag.
Okay, und darfst du auch ein Wörtchen mitreden, wer damit aufgestellt wird, wenn es da vielleicht noch Unklarheiten gibt?
Ja, klar. Also das ist immer, wir diskutieren das immer alles. Am Ende hat der Patrick das letzte Wort. Und dann ist es ja als Co-Trainer auf jeden Fall auch die Aufgabe, das alles mitzugehen, egal was der Trainer entscheidet. Auch wenn ich vielleicht mal eine andere Meinung habe. Das ist ja ganz normal, aber am Ende geht es darum, dass man einen Konsens findet und dann rausgeht und das gemeinsam trägt. Ne?
Was hättest du denn anders gemacht in der Saison?
Boah, das ist eine große Frage.
Okay. Gibt es was du anders gemacht hättest? Fragen wir mal so.
Im Nachgang ist es immer leicht, das zu sagen. Ich glaube, es geht halt hauptsächlich darum, dass man in dem Moment das richtige Gespür hat für die Mannschaft, das richtige Gespür für die Situation und dass man da versucht, dann das Bestmögliche zu machen. Ich bin jetzt so ein Freund davon, danach zu kommen und sagen, da hätte ich das gemacht, weil, weißt du, da habe ich mir dann schon fünfmal Gedanken drüber gemacht und habe vielleicht auch mit fünf, sechs Leuten gesprochen, die auch Ahnung haben von der Materie und dann ist es immer leicht, hinterher mit einer Meinung zu kommen, da, das hätte ich da besser gemacht und so. Bin ich nicht so der Freund davon. Also lieber so im Alltäglichen versuchen, ein Gespür zu haben und dann da das Richtige im richtigen Moment zu machen.
Bevor wir da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, würde mich noch interessieren, wir hatten mit den Videoanalysen kurz, der Schorsch schreibt das so schön, Schorsch 07. Unter deinem Vorgänger wurde teils überschwänglich über die Videoanalysen, für die Videoanalysen gelobt. Angeblich, oder es wird behauptet, der hätte auch in der Halbzeitpause da ab und zu mal den Laptop ausgepackt und eine Szene noch aus der ersten Halbzeit gezeigt. Machst du sowas auch? Oder macht ihr sowas?
Das haben wir tatsächlich weniger gemacht. In der Halbzeit dann noch Szenen gezeigt. Ich weiß auch, ehrlich gesagt, also klar, ich kenne natürlich so ein paar Geschichten, wie der Benny gearbeitet hat, kenne ich natürlich auch. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie er es im Detail gemacht hat und ob das jetzt damals besser war oder jetzt besser ist. Will ich mir jetzt auch nicht anmaßen. Jeder hat seine Arbeitsweise und die gibt ja in der Regel auch der Cheftrainer so ein Stück weit vor, die Struktur. Und das ist jetzt unsere und ja, da haben wir jetzt, glaube ich, in der Saison relativ oft drauf verzichtet, das in der Halbzeit nochmal bildlich was zu machen.
Okay. Es gibt ja auch Spieler, die sagen, was der Trainer draußen ruft, das kriege ich eh nicht mit, wenn ich auf dem Platz stehe. Also von daher ist es ja auch mal fragwürdig, bringt es wirklich was? Ist der Spieler überhaupt aufnahmebereit in der Halbzeitpause, solche Dinge wirklich wahrzunehmen?
Ja, man muss es auch filtern. Ja. Genau so. Also du kannst nicht in die Halbzeitpause reingehen und dann 6, 7, 8, 9 Sachen den Jungs angucken. Ja, da sind die vielleicht, haben vielleicht eine brutale Halbzeit hinter sich und die nehmen da maximal 2, 3 Dinge mit. Und viel mehr kriegen die dann auch von uns nicht an die Hand. Und für uns gilt es halt dann rauszufinden, was sind jetzt die 2, 3 wichtigsten Sachen, die wir jetzt den Jungs mitgeben, damit wir nochmal eine Hilfestellung geben können von draußen. Ja. Ich glaube, wenn dann jetzt noch Zuschauer im Stadion sind, dann ist es schon so, dass der Spieler dann auch nochmal weniger mitkriegt, was wir von draußen da reinbrüllen.
Was gibt man denn zum Beispiel mit? Also sind das irgendwie taktische Dinge oder stellt man den nochmal auf seinen Gegenspieler ein? Also was sagst du jetzt zum Beispiel irgendwie ein Donkor oder ein Abwehrspieler hinten? Was gibt man denn
ja,
so?
Ja, es ist ganz unterschiedlich. Es kommt natürlich darauf an, was das Spiel jetzt hergegeben hat und wo wir jetzt die Probleme gesehen haben. Es kann mal sein, dass wir ein Problem gesehen haben im Defensivverhalten. Wie wollen wir anlaufen? Vielleicht manchmal ist die Höhe vom Anlaufen nicht die richtige. Dann korrigieren wir die Höhe. Dann sagen wir, Männer, wir müssen 5 Meter weiter raus mit allen Ketten oder wir müssen 5 Meter tiefer stehen, gewisse Räume enger zu machen. Oder das Anlaufverhalten im Detail, wollen wir im Bogen anlaufen, wollen wir ein diagonales anlaufen, wollen wir ein frontales anlaufen, also da gibt es so viele Kleinigkeiten und so viele Dinge, die man da regeln kann in der Halbzeit. Und genauso gilt es auch dann für das Spiel mit dem Ball, genau das Gleiche. Haben wir uns an das gehalten, was wir vorgegeben haben vor dem Spiel oder sind wir gar nicht dahin gekommen? Und wenn ja, warum sind wir nicht hingekommen? Ne? Also es geht dann darum, lösungsorientiert zu sein, je nachdem, was das Spiel hergibt.
Ja. Okay. Wenn man so die Saison mal anschaut, ihr habt Anfang der Saison wirklich spektakulären Fußball geboten mit leider auch vielen, vielen Gegentoren dann, aber auch viel Offensivkraft. Also hohe Unschieden, 4-4 war, glaube ich, dabei und sowas viel. Dann hat man das Gefühl gehabt, okay, wir wollen die Abwehr ein bisschen stabilisieren oder ihr achtet ein bisschen mehr auf die Abwehr. Das hat eine Zeit lang geklappt und dann gab es plötzlich nach dem Saarbrücken-Spiel 2 oder 3 herbe Klatschen, also unter anderem Meppen, 60 München gab es ein 5-0-5, glaube ich, also 5-0 für München und noch ein 4-0, glaube ich, vor der Winterpause. Was ist da passiert? Oder habt ihr eure Taktik umgestellt oder hat sich der Gegner mehr auf eure Taktik eingestellt gehabt?
Ja, es ist schwierig jetzt, also ich sag mal so, es hat viele, viele Faktoren mit Sicherheit, die da eine Rolle gespielt haben. Wir haben ja am Anfang der Saison auch extrem viel verletzte Spieler gehabt. Ich kann mich erinnern, dass wir die ersten 4 Spiele, glaube ich, auch mit Jan Just und mit Hofi in der Innenverteidigung gespielt haben. Die haben das teilweise richtig, richtig gut gemacht, das muss man echt sagen. Und trotzdem hast du in den Spielern halt auch gesehen, dass wir da halt trotzdem anfällig waren und halt auch Tore bekommen haben, also auch zum Beispiel dieses Türkgücü-Spiel, dieses 4-4.
Genau.
Und wir hatten halt einfach auch damit zu kämpfen in der Hinrunde, dass wir halt oft wechselnde Formationen hatten in der Kette und auch auf der Sechserposition, weil wir immer wieder verletzte Spieler hatten. Cello ist ja dann auch ausgefallen gegen Freiburg, schon relativ früh beim Warm-up. Gary Golke war glaube ich, über einen Monat raus. Jesper Verlaat hat Rückenprobleme gehabt und so. Und
genau, der hat mehrfach gefehlt.
Ja, wir haben es dann schwer getan, dann irgendwie so Automatismen zu finden und eine Formation richtig einzuspielen. ja, und dann kann es halt auch mal passieren, dass du dann halt auch mal in so eine Phase reinkommst, wo du dann vielleicht, wo dann mehrere Dinge auf einmal zusammenlaufen und dann hast du die Ergebnisse nicht und dann fehlt dir vielleicht in dem Moment dann halt auch das Selbstvertrauen und ich sag mal so, dieses sechste Spiel, das war dann schon irgendwie so ein gefühlter Tiefpunkt irgendwie, weil da kriegst du fünf Tore und der Gegner war dir halt auch in dem Spiel massiv überlegen und da fragst du dich natürlich danach auch, okay, was haben wir jetzt so lange gelagert jetzt, aber wenn man jetzt so im Nachgang auf die Saison drauf guckt, ist es eigentlich relativ leicht erklärbar, wenn du halt permanent wechseln musst, wenn du viele verletzte Spieler hast und dich nie richtig einspielen kannst, dann kann es halt schon mal passieren, dass du dann mal in so eine Phase reinkommst.
Aber der Dasch, der ist immer ganz kritisch, kommt für uns, der sagt aber auch, immer wenn es drauf ankam, hat die Mannschaft dann doch irgendwie geschafft, den Hebel umzulegen, jetzt wie zuletzt gegen Unterhaching, ganz stabiles Spiel geliefert und dann jetzt noch zwei Siege hinterhergelegt, sodass man jetzt wirklich auf einem sehr positiven achten Platz steht, ne?
Genau, ja, das ist so. Ja, wir haben es wirklich immer geschafft, wenn wir mit dem Rücken zur Wand, hört sich ein bisschen negativ an.
Ja, aber wenn der Druck da war, sagen
wir mal. Wenn der Druck da war, haben wir dann meistens gute Spiele gemacht. Komischerweise. Wenn der positive Druck da gewesen ist oder wenn kein negativer Druck da war, dann ist es irgendwie nicht so gelaufen. Ja, das muss man schon sagen. Okay. Warum das jetzt so war, ist jetzt schwer zu erklären. Vielleicht, weil wir halt auch in Summe noch eine sehr junge Mannschaft sind.
Das wollte ich gerade fragen. Ihr habt also so der Leader, sage ich mal, jemand, der vielleicht 28 ist und schon mal zumindest zweite Liga oder Bundesliga gespielt hat und vielleicht noch einen zweiten Mann dabei. Sowas habt ihr ja gar nicht eigentlich dabei, ne? Ihr habt mehrere, sage ich mal, die das wahrscheinlich schultern, aber so der eine, wie jetzt der Hanno Balic früher in der
einen. Ja, den haben wir nicht.
Also so Saison, oder Michael Fink.
Den haben wir nicht. Das stimmt. Aber wir haben schon viele richtig gute Jungs drin. Und auch viele Jungs, die auch schon höher gespielt haben und auch zum Teil auch Bundesliga-Erfahrung haben. Also wenn ihr zum Beispiel an Max Christiansen denkt, hat er, weiß ich gar nicht, fast über 30 Spiele in der Bundesliga auch schon gemacht, in Ingolstadt. Und ich glaube, Ari Ferrati hat auch schon einen anderen Bundesliga-Einsatz. Und also wir haben da schon Jungs auf dem Platz, die eine enorme Qualität haben und auch die Erfahrung schon mitbringen. Aber ja, vielleicht hatten wir in der einen oder anderen Phase einfach gedacht, okay, das läuft schon irgendwie, wir schaffen das schon irgendwie und haben dann vergessen, was wir eigentlich alles investieren müssen, damit wir Spiele gewinnen. Und dann haben wir immer wieder dran erinnert, haben dann vielleicht auch nochmal Szenen gezeigt aus den Spielen, wo wir das gezeigt haben, wo wir das abgerufen haben. Und meistens haben die Jungs danach das dann auch super umgesetzt.
Genau. Also du sagtest ja eben, dass irgendwie immer, wenn es drauf ankam oder wenn man mit dem Rücken zur Wand stand, dass man wirklich die Leistung gebracht hat. Wie würdest du denn insgesamt so die Saison das Fazit ziehen? Bist du eher zufrieden? Denkst du, da wäre noch viel mehr drin gewesen? Oder was ist denn so dein Resultat?
Ja, so zufrieden, also man kann, glaube ich, jetzt schon, wenn man die ganze Saison sieht und dann jetzt den aktuellen Stand sieht, wenn wir es dann hoffentlich dann am Samstag dann auch nochmal positiv beenden, glaube ich, kann man dann schon zufrieden sein mit den ganzen Widrigkeiten, mit denen wir zu kämpfen hatten, also mit den ganzen Verletzungen und so. Und ansonsten war es halt ein Auf und Ab und wenig konstant. Und ich glaube, dass wenn man in der Liga halt konstant ist, dass man dann halt sehr, sehr gute Chancen hat, halt auch oben drin zu landen. Also, ich glaube auch, dass wir das auch hätten schaffen können, aber wir hatten die Konstanz nicht. Aber das liegt natürlich auch wieder daran, dass wir halt dann immer wieder halt verletzte Spieler mussten wieder umbauen und
Ja, interessant war wirklich der Januar, der hat uns wirklich alles gerettet, sage ich mal. Da war wirklich, hat man die Grundlage gelegt für den achten Platz jetzt. Und im Februar hat man dann leider, glaube ich, keinen Sieg. Das war wirklich, wie du sagst, so eine Auf- und Abbahn. Ne? Also man hat wirklich sieben Spiele in Folge nicht verloren. In einem harten Januar auch, gell, wo jeder Angst vor hatte und dachte, um Gottes Willen, viele verletzte Spieler und die Mannschaft sieht jede Woche anders aus. Da habt ihr es geschafft.
Ganz komisch.
Zu punkten und dann im Februar ging es leider wieder in die andere Richtung.
Genau. Max, wie geht's denn jetzt eigentlich die neue Saison? Also die alte Saison ist jetzt am Samstag vorbei und dann geht's wie geht's dann weiter mit dir und Patrick?
Ja, also bei mir ist es so, dass ich das noch nicht genau weiß, wie es weitergeht. Wir sind ja jetzt gerade in Gesprächen. Ich hoffe, dass wir es hinbekommen. Ich würde schon gern da bleiben. Ich fühle mich wohl. Ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich gerne den Verein halt auch nochmal erleben würde mit Fans. Ich glaube, dass das Entscheidende ist am Ende des Tages und dass der Verein auch davon brutal lebt. Und dass ich das jetzt nicht erleben durfte, ist halt sehr schade. Deswegen ist das deswegen auch der Hauptgrund, warum ich gerne eigentlich auch da bleiben möchte. Okay. Aber wie gesagt, wir sind in Gesprächen und jetzt muss man halt gucken, dass man sich einigt und dass man den Weg findet.
Ja. Hatte ich auch gelesen, dass du öfter als Spieler ins Karl-Benz-Stadion gekommen bist eben und dich auch immer auf die Atmosphäre gefreut hast. Und jetzt hattest du ein Jahr, wo ich glaube zwei Spiele waren mit Zuschauern. Mit wenigen Zuschauern nur, aber ich meine, zumindest war Stimmung. Aber natürlich ganz bitter. Ich denke auch für die Mannschaft, ne? Ich denke viele Spieler, die sich darauf gefreut haben, wenn man aus Groß-Asbach kommt oder so und dann denkt, jetzt bin ich mal bei einem Verein gelandet, wo wirklich mal wo was los ist und dann
definitiv. Also wie du sagst, ich habe als Spieler schon sehr genossen, nach Mannheim zu fahren, weil selbst wenn dann nur in Anführungszeichen nur 3 oder 3.500 Zuschauer im Stadion waren, keine Ahnung, hat sich angefühlt wie 6.000, 7.000, 8.000. Also es war irgendwie immer total geil, da zu spielen. Und dann haben wir ja mit Worms auch, waren wir dann auch Gegner in dem letzten Spiel, wo ihr aufgestiegen seid, oder wo wir aufgestiegen sind, da waren ja auch schon 15.000 oder so, oder 17.000, ich weiß es gar nicht mehr. Absolutes Highlight. Ne? Und ich glaube, für die Jungs ist es genauso. Ich glaube auch, dass das den Jungs auch gut tun würde, gerade die von außerhalb kommen, um nochmal ein Stück weit mehr sich mit dem Verein noch zu identifizieren, weil sie dann merken, okay, ey, das sind die Leute, die ins Stadion kommen, die uns pushen und wir gewinnen jetzt auch für die, weißt du? Und das war jetzt auch in den Spielen am Anfang, auch gegen Türkgücü und so, auch wenn da nicht so viele Zuschauer da waren, aber ich glaube, dass die da waren, auch schon ein Riesenfaktor waren, dass wir diese Spiele nicht verloren haben.
Ja, also gerade gegen Türkgücü
war für mich klar, bei 4-2 und 4-3, wir spielen das Spiel 4-4, das war völlig klar.
Okay.
So, und ich hatte sogar bei 4-4, ohne Schütz, ich hatte bei 4-4 sogar das Gefühl, dass wir eigentlich noch 5 machen können.
Es war kurz davor, glaube ich auch, ne?
Ja, es war auch so. Das liegt halt hauptsächlich an den Zuschauern und deswegen, Zeit, dass das wieder möglich ist.
Okay, ohne jetzt zu harsche Kritik am Sportchef zu machen, aber ihr habt ja wirklich spät auch eine Mannschaft zusammengestellt bekommen. War das auch ein Stück weit ausschlaggebend? Also, dass wirklich so nach und nach noch Spieler dazugekommen sind, teilweise im Oktober, November noch?
Ja, ist für mich jetzt schwierig. Ich bin ja auch selber auch später dazugekommen. Und musste mich ja dann auch erstmal einleben und akklimatisieren und auch mit der Arbeitsweise von Patrick vertraut machen und so. Und mein Vorteil war, ich kannte ja auch viele Spieler schon auch aus der Regionalliga-Zeit und habe dann auch den Waldhof ja verfolgt, auch in der dritten Liga. Klar, natürlich ist es immer besser, wenn du relativ zeitnah deinen Kader beieinander hast, weil du dann halt einfach dich schneller einspielen kannst und Abläufe schneller reinkriegst, das ist ganz klar. Aber es gibt manchmal halt Situationen im Fußball, wo das halt nicht so einfach möglich ist. Und, dann, ich glaube, dass auch Corona da schon auch eine gehörige Rolle mitgespielt hat. Und vielleicht das eine oder andere halt nicht so hundertprozentig funktioniert hat, wie man sich vielleicht gewünscht hat. Ne? Insofern, gucken wir mal, dass wir es dieses Jahr so machen, dass es perfekt ist.
Okay. Jetzt hatte ich noch eine Frage im Kopf. Ja, wegen. Also mit dir wurde schon gesprochen oder wird gerade gesprochen, wie es weitergehen soll? Und mit dem Patrick auch, nehme ich an?
Ja, mit Patrick auch. Also ich habe da jetzt keine anderen Infos.
Also hängt ihr zusammen quasi? Seid ihr ein Team jetzt auch quasi, so wie der Bernie Sachs sagte, ich gehe mit Bernhard Rares? Oder sagst du, nee, also wenn jetzt der Patrick gehen müsste, ich würde auch bei einem anderen Trainer bleiben?
Ja, also grundsätzlich würde ich jetzt auch bei einem anderen Trainer da bleiben. Ne? Aber für mich geht es immer darum, als Co-Trainer loyal zu sein, was halt für mich ein Riesenplus ist. Ich habe die räumliche Nähe. Ne? Also ich komme eine halbe Stunde von Mannheim weg.
Aber wohnst du noch in Worms?
Ja, kurz vor Worms. Insofern ist es für mich natürlich, ist Waldhof Mannheim für mich natürlich eine super, super Stelle. Also deswegen würde ich es nicht ausschließen, jetzt bei einem anderen Trainer auch unter ihm zu arbeiten, aber grundsätzlich, der Patrick hat mich geholt und ich bin jetzt mit Patrick gut abgestimmt und eingespielt. Das ist dann schon der Vorteil, den wir jetzt haben. Ja.
Letzte Frage vielleicht noch, dann gehen wir rüber zu Dennis Tiano. Wohin soll es bei dir gehen? Wie geht dein weiterer Karriereweg weiter? Co-Trainer, Cheftrainer, was hast du dir so vorgestellt.
Also du bist Besitzer der A-Lizenz, so wie ich gelesen habe, ne? Muss vielleicht dazu sagen, noch nicht Fußballlehrer.
So sieht's aus, genau. Zum Fußballlehrer dürfte ich mich auch jetzt erst anmelden, weil als mit einem Jahr Co-Trainer-Erfahrung im Profibereich hat man dann die Voraussetzungen erfüllt, oder hätte ich jetzt die Voraussetzungen erfüllt. Also klar, ich will auf jeden Fall irgendwann Fußballlehrer machen. Einfach um nochmal alles zu wissen, um alles mitzunehmen und dann auch die höchste Ausbildung zu haben in dem Bereich. Und dann, ich fühle mich in der Co-Trainerrolle sehr wohl, muss ich sagen. Aber ich war halt auch noch nie Cheftrainer. Deswegen kann ich euch nicht sagen, ob ich vielleicht auch ein guter Cheftrainer wäre. Deswegen würde ich das erstmal ausprobiert wollen und dann für mich entscheiden, bleibe ich lieber Co-Trainer oder ist Cheftrainer eigentlich auch was mich reizt. Aber jetzt für die aktuelle Situation muss ich sagen, fühle ich mich in der Co-Trainerrolle sehr wohl und sehe mich da jetzt auch erstmal in den nächsten Jahren. Und sportlich wäre es natürlich super, wenn wir mit Waldhof Mannheim Erfolg hätten und ich mit dabei wäre. Das wäre jetzt momentan mein Nahziel.
Ja. Okay, also der Edin Terzic von Mannheim, genau. Sozusagen.
Wir würden uns auf jeden Fall freuen, dich nächstes Jahr vielleicht hier mal live im Studio begrüßen zu können. Nicht am Telefon, sondern direkt hier von Gesicht zu Gesicht. Angesicht zu Angesicht.
Ich
Bock drauf. Okay, würden wir uns freuen.
Okay, Max, dann vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wünschen dir alles Gute, wirklich auch für die Vertragsverlängerung. Wird uns, ja, wie Karl schon gesagt hat, sehr freuen und dir noch einen schönen Abend.
Und 3 Punkte am Samstag.
Bitte. Und 3 Punkte
am Samstag. Euch auch einen schönen Abend.
Danke.
Die 3 Punkte wünschen wir uns allen. Gruß an Dennis.
Sage ich.
Danke.
Tschüss. Ciao.
So, während der Paul den Dennis Tiano anruft, können wir vielleicht kurz sagen, wir haben schon festgestellt hier im Fanclub, dass es der Waldhof-Voodoo wirkt. Letztes Jahr ging schon Lotte runter, dies Jahr wird wahrscheinlich, hoffentlich, wenn wir am Samstag gewinnen, der KFC Uerdingen folgen und dann wäre es im nächsten Jahr vermutlich der SV Meppen, den es erwischt. Dann wäre der Waldhof-Voodoo. Ja, also theoretisch glaube ich gehen noch beide, ja.
Wobei mir, glaube ich, Bayern 2 lieber wäre, wenn die...
Ja, auf jeden Fall der Waldhof-Voodoo wirkt. Also alle, die uns Steine in den Weg gelegt haben auf dem Weg in die dritte Liga, steigen jetzt nach und nach wieder ab. Und ja, hoffen wir mal am Samstag auf weitere 3 Punkte.
Ja, servus.
So, warte mal, eine Paul Sekunde, hat den Dennis.
Ich ziehe dich gerade mal rüber aufs Mischpult. Ja, eine Sekunde.
So, Dennis, sag mal was. Hörst du uns?
Hallo,
grüß dich. Hallo, ja. Dennis, hier ist der Carlo. Genau, dich kenne ich wenigstens persönlich, im Gegensatz zu Max. Wir haben uns ja damals im Trainingslager in der Türkei schon mal kennengelernt.
Dr. Thor,
genau. Da wurde der Name kreiert. Erstmals, schönen guten Abend, Dennis.
Hallo an alle.
Ja, das haben wir bei Max ganz vergessen zu sagen. Also erstmal Glückwunsch zu dem... derzeit 8. Platz, den wir hoffen wir auch halten können, oder den ihr halten könnt. Super gemacht, nochmal eine gute Serie zum Ende hingelegt, ne?
Ja, dankeschön. Ich glaube, dass wir da echt nochmal alles in die Waagschale geworfen haben und die Jungs dann auch letztendlich gezeigt haben, welche Qualität in ihnen steckt und dementsprechend jetzt auch einen ordentlichen 8. Platz zu legen.
Ich denke auch, also wir hatten mit Max drüber, es war eine Saison der Auf und Abs, ne? Nach ganz furiosen Saisonstart mit vielen, vielen Toren war es dann ein bisschen ruhiger, dann gab es 2, 3 herbe Klatschen, dann gab es einen erfolgreichen Januar, dann gab es wieder einen weniger erfolgreichen Februar und so ging das die ganze Saison, ne? Immer so ein bisschen so eine Berg- und Talfahrt.
Ja, richtig. Alles andere wäre langweilig.
Ja, genau. Hattest du in den letzten Jahren genug, ne? Erfolgreiche Saisons und viele Punkte und so was. Dies Jahr mal was anderes.
Okay. Wie ist denn, wir haben das schon Max gefragt, wie ist denn jetzt so dein Saisonfazit? Bist du eher jetzt einfach glücklich, dass es geschafft wurde? Denkst du, da war viel mehr drin? Wie ist denn so dein Resümee?
Naja, ich denke, dass wenn man ein Resümee zieht, dann sollte man in Betracht ziehen, dass man viele Faktoren mit einbeziehen muss. Wir hatten einen Umbruch in der Mannschaft, ein Trainerteam wurde ausgetauscht, Transfers wurden relativ spät getätigt. Also es gibt viele Faktoren, die man da einfach mit einfließen lassen muss. Und wenn man die berücksichtigt, muss man letztendlich zu dem Schluss kommen, dass man einfach doch mit dem 8. Platz zufrieden sein muss. Ich denke, mit ein bisschen mehr Spielglück wäre vielleicht das ein oder andere noch drin gewesen. Was mich natürlich persönlich sehr wurmt, ist die Derby-Geschichte. Deswegen kann ich vielleicht nicht sagen, es war eine erfolgreiche Saison, aber mindestens eine zufriedenstellende Saison mit dem 8. Platz.
Ja. Genau. Es gab auch überraschende Entscheidungen diese Saison. Also erstmal haben viele, glaube ich, verwundert die Augen gerieben, als Jan Christoph heißt er, gell? Bartels im Tor stand zu Beginn der Saison. Dann haben wahrscheinlich noch mehr verwundert die Augen gerieben, als dann nicht, wie vielleicht von vielen erwartet, der Scholle wieder im Tor stand in der Rückrunde oder nach der Winterpause, sondern der Timo Königsmann. Wie kam es denn dazu?
Naja, das ist relativ einfach erklärt. Wir analysieren alles bis ins kleinste Detail. Da gehört jedes Training dazu, jedes Spiel dazu. Wir sind im täglichen Austausch mit den Jungs. Ich persönlich ganz eng natürlich und muss einfach ganz analytisch deren Leistung bewerten. Und es war so gewesen, dass nach der Vorbereitung der Jan-Christoph Bartels die Nase vorne hatte. Jetzt auch nicht so überraschend, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass er als, als Underdog geholt worden ist, sondern der Junge hat eine U-Nationalmannschaft-Vergangenheit. Zu diesem Zeitpunkt war er noch im Karussell für den EM-Kader Deutschland gewesen und hat sich mit Namen wie Schubert und Lennart Grill und Finn Dahme, wie sie alle heißen, duelliert. Also man hat da schon einen Torhüter mit Qualität und Perspektive geholt. Aber da gibt es auch Gründe und Erklärungsansätze, sei es dann, ich sag mal, die defensive Struktur. Wir sind mit Jan Just und Hofrath als Innenverteidiger gestartet und haben dann vielleicht jetzt die defensive Stabilität nicht so gehabt wie vielleicht jetzt aktuell. Und dann war es einfach so gewesen, dass man nach einem gewissen Zeitpunkt, ich glaube nach 15, 16 Spielen gesagt hat, okay, da war ja der kurze Break in der Winterphase.
Genau, diese Weihnachtspause.
Und dann hat man da hat man einfach gesagt, okay, man bewertet nochmal alles neu, macht das auch bei den Spielern so, versucht einen Restart hinzubekommen und hat dann gesagt, okay, man blendet alles aus, was war, und nimmt nur diese 8 oder 10 Tage und guckt eben in denen Tage, wer ist jetzt aktuell der stärkste Torhüter. Und eben in den 10 Tagen hat sich Timo Königsmann durchgesetzt gegen die anderen zwei. Und somit haben wir gesagt, okay, wir nehmen einen Wechsel vor. Ja, weil letztendlich geht es darum, immer die stärksten 11 auf den Platz zu bringen.
Also Jan Christoph hat ja am Samstag nochmal wirklich gigantische Reflexe gezeigt. Er hat ja wirklich da gerade am Schluss nochmal 2 rausgeholt. Vorher hat er auch schon 2 Riesendinger gehalten. Also er hat wirklich gezeigt, was er kann. Wie ging es ihm denn damit, nachdem ihr ihm das gesagt habt, dann nach der Winterpause, dass da jetzt erstmal ein Wechsel stattfindet?
Mit Sicherheit war der erste Moment erstmal ernüchternd. Aber wir haben es gemeinsam, glaube ich, ganz gut aufgearbeitet. Ich habe auch viele Gespräche mit ihm und auch Berater geführt, um einfach auch eine Perspektive zu zeigen, dass das jetzt aktuell natürlich eine Momentaufnahme ist, aber das nicht immer so sein muss. Wir haben noch härter trainiert. Jan, anders der wie viele vielleicht annehmen, ist nicht jetzt in ein Loch gefallen, sondern genau das Gegenteil ist passiert. Jan hat noch härter gearbeitet, hat noch mehr Gas gegeben, wollte auch immer mehr. Der Junge ist brutal wissbegierig und ich glaube, ihm hat es einfach gut getan, eine gewisse Wertschätzung zu erfahren, und die hat er bekommen, und das Resultat ist wiederum für mich persönlich auch nicht überraschend, dass der Junge dann so eine Leistung wie gegen Fans zeigt.
Jetzt wurde ja einiges durchgewechselt. Jetzt Königsmann hat ja auch eine sehr ordentliche Rückrunde gespielt. Wilmar Santos fragt, welchen der aktuellen Keeper würdest du gern in der kommenden Saison bei uns sehen? Und bei wem hältst du das auch für realistisch? Weil es gab ja auch immer so ein paar Transfergerüchte um die unsere Keeper?
Ja, das ist natürlich eine sehr schwere Frage. Wir haben natürlich gesagt, okay, wir stellen die Kaderplanung ein bisschen hinter an, weil natürlich das Thema Abstiegskampf ja allgegenwärtig war. Fakt ist natürlich, an Basel hat Vertrag, der wird definitiv bleiben. Und aktuell sind wir in der Nachanalyse und deswegen kann ich die Frage.
Dennis, bist du noch da?
Ja.
Okay, alles klar. Okay, kannst du nicht beantworten. Wie sieht's denn aus mit Scholle?
Erstmal
du, dann frage ich nochmal.
Gut, wenn du jetzt das Wochenende anspielst, wir haben im Trainerteam entschieden, dass jeder nochmal sein Spiel bekommt und somit bekommt auch Scholle sein Spiel am Wochenende. Wir haben uns für die Konstellation entschieden, Ferl auswärts und Scholle daheim, um einfach ja ihn doppelt zu belohnen, A mit dem Spiel und B dann noch ein Heimspiel. Ich denke, damit haben wir eine faire Lösung gefunden für alle Beteiligten.
Wie hat sich Scholle jetzt mit der Reservistenrolle abgefunden, die letzten, ja, ein bisschen mehr als anderthalb Jahre, hat sich ja Anfang der letzten Saison verletzt gehabt?
Ja, da hat es sehr ordentlich gemacht. Also er hat unterstützt, wo er konnte, war Ansprechpartner, war ja dann auch in meiner Abwesenheit aufgrund der Quarantäne, war er natürlich auch mit Ansprechpartner, hat die Jungen da ein bisschen geführt. Deswegen kann ich da nur Positives berichten, dass er sich da absolut sauber verhalten hat.
Okay, und wenn du sagst, er hat dich vertreten, ist da eventuell in der Geschäftsführung oder wo auch immer in der sportlichen Leitung die Idee entstanden, dass man Scholle als Torwarttrainer einstellt und du keine Vertragsverlängerung bekommst oder keinen weiteren Vertrag?
Das ist eigentlich eine Frage für die sportliche Leitung. Das kann ich nicht beantworten, ob das ein Thema intern ist.
Okay, ja, also es war ja zu lesen, dass du eventuell nicht weitermachst, aus welchem Grund auch immer. Ist da was dran? Hast du davon auch was gehört? Oder
beziehungsweise wurde mit dir gesprochen?
Also ich habe den Zeitungsartikel in Ausschnitten zugesendet bekommen. Wie gesagt, wir haben ja alle Gespräche erstmal hinten angestellt und haben uns voll auf den Klassenerhalt fokussiert und alles andere wird jetzt kommen.
Okay, dann schauen wir uns das mal an. Ich wollte einfach mal sagen, hier gibt es einige, Thorsten Janssen, die geschrieben haben, vielen, vielen Dank, machst einen tollen Job, Dennis. Hier haben wir Colina, der sagt, planst du eigentlich langfristig weiter auf dem Waldhof zu bleiben? Und in Klammer, ich hoffe mal, ja. Also du erfährst hier sehr viel Zuneigung. Ich hoffe, vielleicht spielt das ja auch in deinen Gedanken.
Also auch vom Doppelpass-Team auf jeden Fall.
Dankeschön an alle, die sich da positiv ausdrücken natürlich.
Ja, okay, dann gucken wir mal, was sich so in den nächsten Tagen und Wochen passiert. Wie machst du denn eigentlich, oder wolltest du noch was dazu sagen?
Nee, du stellst eine richtige Frage, da kann ich dran anknüpfen.
Alles klar, wunderbar. Wie machst du denn eigentlich Torhüter besser? Was ist denn so dein Hauptaugenmerk beim Torwartspiel?
Die Frage, die sich im Torwarttraining immer stellt, ist natürlich, was verlangt unser Spiel von uns? Es ist mega wichtig, jedes Spiel, was wir absolvieren, bis ins kleinste Detail zu analysieren. Es ist wirklich so, wie es auch normale oder Mannschaftstrainer machen oder Co-Trainer machen, dass die nach dem Spiel halt nochmal in die Tiefe gehen. Genauso mache ich das auch und gucke mir jedes Spiel dann im Nachgang dann nochmal an und dann wird natürlich geschnitten und dann wird zurückgespult, die Torwartsituationen werden analysiert und letztendlich geht es darum, immer jede Aktion oder das gesamte Spiel unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, was braucht unser Spiel und das wird dann eben wie eine Schablone über unsere Torhüter gelegt und dementsprechend werden dann eben Stärke- und Schwächeprofile erarbeitet, an denen dann letztendlich im Training auch gearbeitet wird.
Okay, aber das ist ja einerseits so ein bisschen so das Spielverständnis, also so praktisch dieses taktische Torwartspiel. Ich weiß jetzt nicht, ob man eher stärker rauskommt oder ob man vielleicht wie schnell man den Ball nach vorne abgibt, gibt man eher kurz ab, schlägt man nach vorne, um schnell einen Konter zu setzen. Was ist denn trotzdem neben dem, also so am klassischen Torwartspiel, deine sozusagen dein Fokus? Ist es eher so auf Reflexe oder ne, was macht dich denn so als Torwarttrainer aus?
Also das, was ich gerade beschrieben habe, ist nicht nur für spielerische Elemente gedacht, sondern eben auch für die Torwartelemente. Mhm. Das ist ja ein Unterschied. Wenn ich jetzt einen Torhüter habe, der ich sag mal bei den letzten zwei Mannschaften der Liga im Tor steht, dann hat der natürlich ein anderes Anforderungsprofil, wie wenn ich einen Torhüter neben der Oge steht. Genauso ist es ja bei unseren auch. Wir haben natürlich auch dann schon analysiert, dass der ein oder andere Ball eben durch den 16er fliegt. Und dann haben wir daraus eben ein Thema gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wenn in der dritten Liga eben viele Tore über Standards erzielt werden, dann müssen wir natürlich verstärkt in der Raumverteidigung arbeiten. Mhm. Dann war natürlich leider Gottes auch das ein oder andere Thema, was wir dann eben hatten. Und deswegen mussten wir dann da in die Tiefe gehen. Und ich glaube, man kann die Torhüter auch nur dahingehend verbessern, wenn man immer wieder abfragt, was unser Spiel eben bedarf. Ja, und dann eben auf diese Themen eingeht, die man da analysiert.
Also was mir in den letzten Jahren tatsächlich aufgefallen ist, seit du da bist, dass du scheinbar auch großen Wert drauf legst, wie Abschläge gemacht werden, beziehungsweise wohin der Ball gespielt wird. Dass also ein spielerischer Tormann da ist, der eben nicht nur den Ball irgendwie nach vorne rumpelt, sondern tatsächlich guckt, wo ist ein freier Mann oder das Spiel von hinten raus eben auch forciert, beziehungsweise dass der Tormann auch immer als elfter Feldspieler anspielbar ist. Stimmt das?
Ja, genau richtig. Kann ich so untermauern. Auch da ist die Fragestellung eben dieselbe. Bernhard Rares und auch Patrick Klöckner forcieren eben diesen spielerischen Ansatz und wollen diese Spieleröffnung haben. Und dementsprechend muss ich natürlich auch meine Torhüter ausrichten. Und es ist natürlich, ich sag mal, die absolute Masterdisziplin eben die Spieleröffnung. Ich glaube, das ist mit das Schwierigste. Weil es da wenig Spielraum gibt, ja, und da muss einfach jeder Ball muss passen, und ansonsten sieht es natürlich slapstick-mäßig aus. Aber du hast schon recht, dass das natürlich ein Baustein ist, den wir forcieren und der dann auch ein Stück weit von meinen Keepern verlangt wird.
Wie kann man das so, also wenn du jetzt mal einen Torwart hast, der vielleicht technisch nicht so der Allerstärkste ist, wie trainierst du denn sowas? Spielst du den öfters hart an und er muss irgendwie einen direkten Pass weitergeben? Ich habe schon gehört, dass man Linien vielleicht irgendwie enger macht, das Spielfeld enger macht und trotzdem, dass der Torwart auf diesem engen Spielfeld Abschläge macht. Wie kann man sozusagen dieses Torwartspiel verbessern, konkret?
Was jetzt einer von meinen favorisierten Übungen ist, ist eben die Positionen, wo die Feldspieler dann im Wettkampf zu stehen haben, eben durch kleine Tore ersetzt, also durch diese Minitoren. Und dementsprechend Spielsituationen nachstellt und Eröffnungssituationen nachstellt, indem eben diese Tore angespielt werden. Das Ganze dient dann oftmals als heranführende Übung, weil wir dann oft auch in den mannschaftstaktischen Bereich dann ähnliche Spielformen machen, wo genau dieser Übertrag dann kommt, wo man dann sagt, okay, jetzt in meiner Form als Heranführung sind die Spieler eben Minitore und dann geht man einen Schritt weiter und sagt, okay, man macht jetzt eine Spielform komplett mit der Mannschaft und hat dann ähnliche Elemente, um diese Positionen anspielen zu können. Und dann werden die Minitore eben durch Feldspieler ersetzt.
Mhm. Interessant.
Klingt gut, auf jeden Fall, ja.
Was hast du davon? Du bist ja das hatten wir, glaube ich, in der letzten Sendung, wo du da warst, bist ja Inhaber der UEFA Pro-Lizenz, was ja so der Fußballlehrer unter den Torwarttrainern ist. Ist das richtig?
Genau.
Ja. Genau. Inwiefern, was hast du da noch so noch zusätzlich mitgenommen jetzt für deinen Arbeitsalltag, wo du sagst, die Übung, die kannte ich jetzt noch nicht, oder war dir eigentlich alles bekannt, man hat es nochmal bestärkt bekommen und vielleicht nochmal mehr Theorie bekommen?
Was für mich persönlich sehr gewinnbringend war, waren in der Tat die anderen Teilnehmer. Wir hatten Torwarttrainer im Kurs wie Matze, der bei der ersten Mannschaft in Dortmund ist, oder Michael, der bei Union Berlin ist, Hoffenheim war dabei. Also wir hatten da tolle Charaktere und tolle Torwarttrainer. Und der Austausch natürlich mit denen gepaart mit dem DFB war natürlich sehr gewinnbringend, weil man dann natürlich auch extrem reflektiert wird, deren Arbeit natürlich mit der eigenen vergleicht. Der DFB plus auserwählte Torwarttrainer waren ja dann auch bei unserem Gelände, die dann mein Torwarttraining bewertet haben. Ich muss eine Theorie vorstellen. Man hat es ein bisschen auseinandergenommen. Also eben diese Reflexion, wo dann ganz klar auch nochmal Stärken, aber auch Schwächen herausgearbeitet worden sind, war innerhalb dieser Lizenz natürlich super gewinnbringend.
Du warst der einzige Drittliga-Torwarttrainer, soweit ich noch weiß, oder?
Jetzt muss ich kurz überlegen. Nee, das ist nicht ganz korrekt. Magdeburg war noch dabei, 1860 München war noch dabei. Aber ich glaube, dann wird es schon dünn.
Genau, und dann möchte
ich... Da war viel höhere Ligen und NLZ war noch dabei.
Okay, von daher würde mich interessieren, wir hatten es ja vorhin wegen eventuell hier weitermachen. Hat man da auch Begehrlichkeiten vielleicht bei anderen Vereinen geweckt? Wurde da schon mal angeklopft bei dir?
Ich würde natürlich lügen, wenn das nicht der Fall wäre. Deswegen wird da natürlich im Fußball wird natürlich immer viel gesprochen und natürlich auch das eine oder andere angefragt. Nichtsdestotrotz möchte ich vielleicht an der Stelle auch mal untermauern, dass ich weiß, was ich am Waldhof habe, dass ich sehr gern beim Waldhof bin, ich auch nicht vergessen werde. Dass Mannheim und der Waldhof der Verein war, der mir den Weg geebnet hat, der mir die Chance gegeben hat. Also das ist mir alles bewusst. Deswegen es wird niemals eine Kamikaze-Aktion geben, wenn ich gehe.
Okay, mir ist wirklich aufgefallen, du bist ja schon richtig altes Eisen hier in Mannheim. Du hast, glaube ich, unter Gerd Deiss angefangen.
Richtig.
Dann war Fink Kurzzeittrainer, dann war eben der Bernhard Rares und jetzt der vierte Trainer Patrick Klöckner. Was kannst du zu den Vieren vielleicht sagen? Also wie kannst du da irgendwie so Unterschiede erkennen in der Spielweise, Spielphilosophie oder sagst du, ja, im Endeffekt doch alles sehr ähnlich?
Nee, natürlich hat jeder seinen eigenen Ansatz. Den fußballerischen Ansatz, ja, den man wählt, es ist oftmals unterschiedlich. Natürlich sind die Charaktere unterschiedlich. Trainingsabläufe werden angepasst. Also ich glaube, es gibt wenige Trainer, wo man sagen kann, dass die deckungsgleich sind. Da hat jeder sein eigenes Ding.
Was ist denn so der Hauptunterschied zwischen dem aktuellen, also Patrick Klöckner und Max, ach, von dem ich dich übrigens grüßen soll, der war ja gerade vor dir da.
Falls du ihn siehst und sagst, liebe Grüße zurück.
Alles klar, ich schreib's ihm gleich. Sehr gut. Aber ihr seht euch wahrscheinlich eh morgen. Also genau, was würdest du denn sagen, so der Hauptunterschied zwischen, jetzt haben wir mal Patrick und Max und Bernhard Rares und Benny Sachs letztes Jahr?
Was man zu Patrick sagen kann, ist, dass er natürlich sehr, sehr wissenschaftlich arbeitet, alles auch wissenschaftlich untermauert ist. Dadurch natürlich auch, wenn man eben nicht aus der Wissenschaft kommt, vielleicht doch auch sehr fordernd ist. Das ist natürlich ein sehr großer Unterschied. Bernhard Rares hat natürlich sehr von seiner, ich nenne es mal, Vaterfigur gelebt. Er war dann eher so, ich sag mal, der Trainer, der geguckt hat, dass in dem Bereich alles passt. Bei Benny und Max ist es halt einfach so, dass Benny sich vieles erarbeiten musste, weil er selbst jetzt kein Profi war. Deswegen war er sehr, sehr eifrig, hat Gas gegeben, muss Dinge eben ausgleichen. Bei Max ist natürlich ein Riesenvorteil, dass er aus dem Profifußball kommt, vieles erlebt hat. Ich sag mal auch, ich glaube, er ist 86er Baujahr, noch relativ nah dran ist, auch an den Jungs. Das birgt auch sehr viele Vorteile. Und ist er jetzt auch seine erste Station in der dritte Liga. Natürlich ist da noch nicht alles glatt gelaufen. Das eine oder andere musste sich auch erarbeiten. Aber ein mega fleißiger Co-Trainer, der richtig Gas gibt und einfach Bock auf seinen Job hat.
Okay. Mich würde interessieren, der Bernhard Rares wirkt ja immer sehr emotional. Also so kennt man auch. Der Patrick Löckner, der kommt immer ein bisschen so, zumindest am Fernsehen, ein bisschen distanzierter rüber. Ist der so? Also ist der nicht so emotional oder kommt es nur im Fernsehen so rüber und in der Kabine fällt da auch mal ein anderes Wort oder ein anderer Ton?
Patrick ist genauso emotional, nur auch hier pflegen eben beide unterschiedliche Coaching-Ansätze. Ja. Bernhard ist halt eher über die Schiene gekommen, dass er gesagt hat, okay, er emotionalisiert die Spiele. Mhm. Patrick ist jetzt derjenige, der sagt, okay, ich muss in meinem Fokus bleiben, weil ich muss Dinge erkenne, muss Dinge vielleicht korrigiere. Ich will da nicht abgelenkt sein. Das beides gute Ansätze, mhm, und da gibt es auch kein richtig oder falsch, sondern es gibt nur die Frage, welcher Ansatz passt zu mir, und beide haben einen für sich gewählt, mit dem sie erfolgreich sind.
Okay, vielleicht noch eine abschließende Frage zum Mannschaftsgeist. Das war so, ich glaube, seit du da bist, immer eine guter Zusammenhalt in der Truppe, und das wird auch dieses Jahr wieder bestätigt. Kannst du das bestätigen, dass die trotz vieler Umbrüche immer noch einen sehr guten Teamgeist haben?
Ja, absolut. Also was man in Mannheim immer geschafft hat, ist es wirklich, einen Kader zusammenzustellen mit tollen Charakteren, die auch zusammenpassen und zusammen erfolgreich sein wollen. Dass du natürlich mal ein Jahr hast, wo das besser ist, mal ein Jahr hast, wo das vielleicht nicht so ganz so gut ist. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Aber unterm Strich kann ich mich jetzt über kein Jahr beim Waldhof beschweren, wo ich sage, die war jetzt anstrengend oder die war unschön. Ganz im Gegenteil. Also ich kann nur von tollen Jahren erzählen und von tollen Mannschaften.
Okay. Und vielleicht noch eine Frage. Wer ist denn jetzt so der Kabinenclown, sage ich mal? Wer ist so der lustige Kerl? Früher war es immer der Yannick Sommer, weiß ich noch. Der war immer sehr beliebt.
Stimmt.
Und immer so ein Spaßmacher. Habt ihr auch so einen im Team oder gibt es denn das mehrere dann?
Puh, das sind auch mehrere verteilt und vielleicht auch jemand, von dem man es nicht so ganz erwartet. Also Timo Königsmann ist schon auch einer, der immer einen Scherz auf die Lippe hat.
Okay, okay, das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet, aber freut mich umso mehr. Ja, leider ist es schon eine Minute vor neun. Wir müssen das Studio gleich übergeben. Dennis, vielen, vielen Dank, dass du
auch von mir
zum dritten?
Ich glaube dritten Mal, ja.
Oder hast du nicht noch im Trainingslager einmal
ein Interview gegeben? Da haben wir auch noch ein Interview gemacht, ja.
Also ich glaube schon vierten Mal. Du bist schon fast rekordverdächtig. Also wir würden uns sehr wünschen, dich nächstes Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Es macht dir wie immer sehr viel Spaß. Ich hoffe, dir geht's gut und du hast noch einen schönen Saisonabschluss. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Auf drei Punkte am Samstag.
Ja, ich kann mich auch nur bedanken und freue mich, jedes Mal da zu sein und hoffe ähnlich wie ihr, dass es vielleicht nicht das letzte Mal war.
Okay, super.
Alles klar.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Dann vielen Dank.
Am Mikrofon waren der Paul
und der Carlo.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
This is Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.